Yeah, thank you.
Freitagnachmittag. Zeit für Erbrecht. Lieber Andreas, herzlich willkommen.
Lieber Christian, freut mich, dass wir wieder erbrechtlich zusammen sind.
Heute wieder zu zweit.
Ja, schade eigentlich.
Kannst du dich noch erinnern? Wie war es?
Dunkel, kann ich mich erinnern. Nein, natürlich kann ich mich gut erinnern. Vor 14 Tagen eine wunderbare Folge mit der Frau Dekanin. Spektabilität, das haben wir eigentlich gar nicht gesagt, gell? Dass das die richtige Anrede ist für die Frau Dekanin.
Sagt man eigentlich Spektabilis oder Spektabilität?
Da bin ich mir nicht sicher.
Ich glaube...
Spektabilis?
Nein, ich bin mir sicher. Ich glaube, wenn du... Es hängt davon ab, ob du selber einen gewissen Honorationrang hast. Danach
den du ja sicher hast.
Ja, aber ich weiß nicht, ob ich dann Spektabilität oder Spektabilis sagen soll.
Ja, das, aber das hätten wir sie fragen müssen.
Ja, gut. Ja. Nee, was Besseres und wollte
wie,
er nicht.
Wie spricht man den Rektor richtig an?
Na, Magnifizenz. Ah. War das jetzt eine Testfrage?
Nein, ich wollte es einfach nur.
Pass auf, ich werde jetzt einmal Folgendes sagen. Als erstes möchte ich bekannt geben, vielen Dank, dass Sie uns zusehen, zuhören. Bitte schreiben Sie uns an kontakt@mounterbrecht.com. Wir freuen uns über jede Zusendung. Rufen Sie uns nicht an. Mount Erbrecht hat keine Telefonnummer.
Noch nicht.
Noch nicht. Kann sich ändern. Aber sagen Sie uns, was Ihnen gefällt, was Ihnen nicht gefällt. Wir bemühen uns, aktiver zu werden. Nicht? Wir sind jetzt auf Instagram.
Auch Wünsche, neue
auf
Ideen.
YouTube sind wir. Man kann
ja,
uns
überall.
Liken. Klicken Sie überall drauf. Likey. Das würde uns gefallen. Wir machen auch, jetzt bin ich plötzlich in Werbepose, wir machen auch im Herbst.
Na, langsam.
Noch nicht?
Das, nein, du kannst es sagen, aber das müssen wir langsam sagen.
Das bauen wir auf.
Was ist die Idee, die Grundidee ist Mount Erbrecht?
Jetzt musst du fortsetzen, jetzt hast du mich rausgebracht oder hineingebracht. Also was ist die Grundidee von Mount Erbrecht?
Mount Erbrecht soll sich erweitern, Mount Erbrecht goes live.
Wir haben hier noch keinen Titel.
Nein, ja, ist ja auch nicht der Titel, aber es soll eine Live-Veranstaltung geben.
Na, es wird eine Live-Veranstaltung geben und sie wird in der Rechtswissenschaftlichen Fakultät stattfinden. Mhm. Wir haben den Saal reserviert, nämlich das Dachgeschoss. Und es wird uns begleiten der Senatspräsident Dr. Gottfried Muska.
Er war mich hier wahnsinnig drauf.
Unser Gast und wir werden an einem Tag die erbrechtlichen Entscheidungen des obersten Gerichtshofs des letzten Jahres im Detail analysieren,
diskutieren.
Aus den verschiedenen Perspektiven. Ja. Notar bist du, Herr Senatspräsident Muska, oberster Gerichtshof, der ist natürlich der Spannendste, nicht wahr? Das ist ja klar. Und auch mein Senf dazu. Wenn Sie daran interessiert sind, wird natürlich begrenzte Teilnehmerzahl sein. Und sich gleich da einlegen wollen.
Schreiben Sie uns schon heute, wenn Sie Interesse haben. Dann bekommen Sie auch das Anmeldeformular, wenn es einmal soweit ist. Ne?
Ja, aber das machen wir in den nächsten ein, zwei
Wochen. Ja, das kommt in Kürze. Ja,
kommt in Kürze. Gut, aber kehren wir zurück. Letzte Folge, unser zweiter Gast, die Frau Dekanin, Frau Professor Zöchling-Juth. Es war wieder mal ganz anders als irgendwie erwartet, oder?
Ja, und warum? Weil wir uns nicht vorbereitet haben. Und es hat sich herausgestellt, dass es immer extrem gut ist, sich nicht vorzubereiten. Vorbereitung bedeutet Blockade und die Nichtvorbereitung ist immer die Chance für Neues. Und das war auch beim letzten Mal so. Mhm. Was war für dich neu? Was war für dich spannend?
Ich habe jetzt bei mir einen Halt noch immer nach deine Aussage, Vorbereitung ist schlecht, Vorbereitung ist Blockade. Das ist leicht missverständlich. Nein, wir sind, glaube ich, latent schon sehr vorbereitet.
Aber nur latent.
Weil wir wissen, was wir reden. Oder? Wir stehen ja dazu, was wir sagen.
Ja, schon.
Wir wissen, was wir tun. Aber wir
bleiben
machen
flexibel.
Uns kein Skriptum und
genau.
Haben dabei, oder ich habe dabei, du warst ja natürlich profund bereits im Thema drinnen, aber ich habe gelernt, diese Geschichte, möglicherweise schiedsgerichtliche Dispositionen in letztwilligen Verfügungen zu machen, war mir persönlich, ja, offenbar gibt es ja schon Vorarbeiten von Zöchling-Juth, völlig neu.
Mir auch.
Echt? Ja, also da müssen wir noch einiges nachholen. Ich habe es noch nicht nachgelesen, ich werde das aber machen. Die arbeiten dazu, wer weiß, was sich daraus noch entwickelt. Heute reden wir über ganz was anderes.
Und zwar?
Wir sprechen heute über einen, ich würde fast sagen, unbedingt notwendigen Bestandteil in jedem Testament, auf den nicht verzichtet werden darf, nämlich wir sprechen von der Ersatzbank. Okay?
Gut.
Ja, Ersatzbank.
Ersatzbank
ist gut. Den Ersatzerben oder den Ersatzvermächtnisnehmer. Mhm. Nach altem Recht, als wir noch ein bisschen Lateinisch sprechen durften, der Substitut, der, also da könnte man jetzt lang drüber reden, sehr faszinierend, der gemeine Substitut, mhm, oder noch älter, der?
Älter weiß ich nicht.
Vulgarsubstitut.
Ah ja, Vulgarsubstitution.
Vulgarsubstitution, ja, 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 ja. Aber wir sind ja im modernen Recht, das wurde alles abgeschafft, diese alten Begriffe, jetzt heißt es Ersatzerbschaft. Andreas, in gewohnter Manier, bringst du uns ins Thema?
Naja, also ich meine, ich glaube, was man prinzipiell vorweg sagen muss, ist Folgendes. Bei der Testamentserrichtung gilt es im Allgemeinen immer darüber nachzudenken, dass das Testament jedenfalls nach Möglichkeit funktionieren soll, den letzten Willen umsetzen soll, egal wie sich die Dinge ändern. Das heißt, ich muss bei einer Testamentsrichtung immer versuchen zu antizipieren, was passiert, wenn sich die Vermögenslage verändert, was passiert, wenn einzelne Begünstigte verstorben sein sollten und nach Möglichkeit in Antizipation dieser Veränderungen das Testament so gestalten, dass es auch Rücksicht nimmt auf diese möglichen Veränderungen. Das entbindet einen Testator nicht vor der wesentlichen Sorgfalt, vielleicht regelmäßig das Testament zu besprechen, zu erörtern, ob sich vielleicht Dinge so verändert haben, dass man das Testament anpassen sollte. Das sollte man machen. Das ist übrigens etwas, das ich Testatoren immer wieder sage, gerade bei komplexeren Testamenten. Nehmen Sie sich das vor, kommen Sie einmal im Jahr zu mir und wir überlegen kurz, passt es noch? Hat sich was verändert? Im Vermögen, bei den Begünstigten, in ihrer Willenshaltung, sollten wir in irgendwelchen Schrauben drehen? Ich glaube, so eine regelmäßige Servicierung des Testaments ist sinnvoll, aber das Testament sollte trotzdem auch so aufgebaut sein nach Möglichkeit, dass es auf Eventualitäten, die in der Zukunft kommen könnten, abgestellt ist, Rücksicht nimmt und es dann auch noch funktioniert. Und ein Kernstück in diesen allgemeinen Überlegungen ist natürlich immer die Frage, ganz konkret, was passiert denn, wenn einer meiner Erben, einer meiner Begünstigten, vielleicht mein Vermächtnisnehmer, insbesondere vielleicht vor mir versterben sollte, aus irgendwelchen Gründen nicht zur Erbschaft, nicht zum Vermächtnis gelangt, soll es da einen, du hast Ersatzbank gesagt, soll es da einen Ersatzspieler geben, jemanden, der an seiner Stelle zum Erben berufen sein soll, als Ersatzerbe eben, oder bei einem Vermächtnis als Ersatzvermächtnisnehmer dann begünstigt sein soll. Und wenn man das mit dem Testator bespricht, und das muss man eben, wie du schon richtig gesagt hast, bei jeder Testamentserrichtung besprechen, dann kommt häufig vom Testator die Antwort oder die Reaktion, ja, wenn der verstirbt vor mir, dann komme ich halt wieder und mache ein neues Testament. Ich möchte mir das heute noch nicht überlegen. Und dann ist wichtig, als Testamentsverfasser zu sagen, das ist schon gut, wenn der Fall eintritt, kommen Sie gerne noch einmal und wir passen das Testament gegebenenfalls an. Aber möglicherweise passiert das ja zu einem Zeitpunkt, wo Sie gar nicht mehr testierfähig sind oder die Ereignisse überschlagen sich und Sie denken nicht daran. Versuchen wir das Testament jetzt schon durch solche Ersatzvorsehungen so aufzubauen, dass wir diese Eventualitäten einfangen. Und das möchte ich nur voranstellen und dann müssen wir natürlich ganz genau reinschauen, was man bei dieser Bestimmung von Ersatzbegünstigten alles bedenken muss, denn da ist einiges zu bedenken und ich kann nur sagen aus der Praxis, oft hat man bei Testamenten das Gefühl, dass manches vielleicht nicht in der letzten Präzision bedacht wurde.
Ja, also die Thematik ist durchaus herausfordernd. Was ist das Credo von Fadi? Was sagt Fadi?
Beispiele.
Beispiele. damit wir nicht zu abstrakt werden.
Ja, man muss einmal, glaube ich, so beginnen.
Na, das war fantastisch von dir gemacht. Das sollte keine Kritik sein. Ich will es auch gleich noch einmal betonen und unterstreichen für alle Kenner unter den Zuhörern. Wir reden nur vom Testament. Wenn das Gesetz vom Ersatzerben redet, dann meint es eine Person, die in einem Testament zum Erben eingesetzt ist, für den Fall, dass ein anderer nicht Erbe wird. Wir sprechen nicht von dem Recht der sogenannten gesetzlichen Erbfolge, das heißt der Regeln, die gelten, wenn es kein Testament gibt. Finde ich nämlich eigentlich schon mit dem Blick auf den Gesetzeswortlaut wichtig, weil es heißt ja Ersatzerbe und leider nicht, also jetzt wenn man drüber nachdenkt, könnte man auch sagen, testamentarischer Ersatzerbe wäre eigentlich das Präzisere. Ersatz des nach alter Sprachweise übrigens des eingesetzten Erben, des Intestaterbens, aber das sind alte Begriffe. Gut, also wir reden vom Testamentsrecht, wir reden von der Verfassung einer letztwilligen Verfügung. Wir sprechen davon, um auch das in Erinnerung zu rufen, dass Sie diesen Vorgang, wenn irgendwie geht, nur in Begleitung eines rechtskundigen Beraters, einer Beraterin setzen sollten. Unbedingt. Es ist zu kompliziert. Ja. Siehe, wie viele Folgen wir jetzt schon haben, 40, 45, 46, glaubt uns ja kein Mensch. Und wir haben noch gar nicht richtig begonnen, ich bin noch gar nicht warm. Verstehst? Ich bin jetzt noch im Aufwärmen. Bei der 150. Folge wird es dann sein. Also, Sie brauchen einen Berater und auch das ist jetzt schon interessant wieder. Wir reden eigentlich, hallo liebe Kolleginnen und Kollegen, von einem Rechtsanwalt, einer Rechtsanwältin, einer Notarin, einem Notar, der hoffentlich die Dinge, die wir jetzt hier besprechen, bereits eigenständig überlegt hat, durchdacht hat. Und die da lauten, wenn du ein Testament machst, ist es in der Regel so, dass es dich nicht in 5 Minuten umprackt. Das heißt, dieser letzte Wille ist nicht selten eine Anordnung, die erst viel später ihre Wirksamkeit entfaltet. 2 Monate später, 4 Jahre später, 8 Jahre später. Und du hast natürlich alles ganz treffend beschrieben, und ich wiederhole das Ganze jetzt eigentlich nur, dass sich bis dahin viel tun kann. Und man natürlich sagen könnte, gleichgültig, sie kommen wieder, aber vielleicht vergisst er, vielleicht wieder unfähig dazu, vielleicht weiß er davon nicht, vielleicht was auch immer. Ja. Also Vorsorge treffen für ein künftiges Ereignis, das jetzt nicht präsent ist. Und das macht, glaube ich, die Anordnung auch für den Berater, glaube ich, so schwierig. Nicht? Man muss, so banal es ist, sich vorstellen, ich setze zu meinem Erben ein, meinen Sohn. Und dann sich denken, was passiert, wenn der dann, wenn ich sterbe, machen wir den einfachsten Fall, nicht mehr da ist. Wer soll es dann kriegen? Und so wie du richtig sagst, ja, dann komme ich wieder und mache ein neues. Aber vielleicht habe ich nicht die Gelegenheit, nicht die Möglichkeit dazu. Und dafür, für diesen Vorsorgefall gibt es das Institut, die Anordnungsform, so nenne ich es jetzt, oder den typischen Inhalt einer Verfügung, die da lautet, Ersatzerbe nach altem Recht, hat man gesagt, um gescheit zu sein und die Bevölkerung zu verwirren, vulgar Substitution. Oder heute würde man sagen, im Wirtshaus sagt man nicht, ich sage Ersatzspieler, wir brauchen einen Ersatzspieler. Und lieber Andreas, wir beide glauben, oder ich glaube es, und du wirst mir hoffentlich zustimmen, dass in diesem Bereich, der auf den ersten Blick ja selbstverständlich erscheint, was soll das Ganze, warum redet es überhaupt, dass da möglicherweise die Intensität der Überlegungen der Berater relativ ausbaufähig ist. Mhm. Also ich würde auch wieder mal sagen, von 50 Testamenten, die ich sehe, habe ich bei ungefähr 43 den Eindruck, dass man sich nicht sehr viele Gedanken darüber gemacht hat, welche Möglichkeiten und Fragen auftreten können, wenn der später stirbt und plötzlich unklar ist, greift diese Ersatzerbenanordnung, die da formuliert ist mit den Worten Ungu, Dangu, Wangu, Langu, greift die dann ein oder nicht? Naja. Andreas, naja. Was sagt das Gesetz? Ich glaube ja nämlich übrigens, dass das Gesetz, schauen wir ins Gesetz, ich glaube ja, dass die Regeln des Gesetzes durchaus auch geneigt sind, diese Probleme zu erzeugen. Ja. Beginn einmal.
Hast du wahrscheinlich recht. Wir sind in den Paragraphen 604 fortfolgende ABGB und ich darf einmal vorlesen. Für den Fall, dass der eingesetzte oder gesetzliche Erbe die Erbschaft nicht erlangt, können ein Ersatzerbe und wenn auch dieser sie nicht erlangt, ein zweiter oder auch noch weitere Ersatzerben berufen werden. Das ist das Gesetz formuliert, wenn er die Erbschaft nicht erlangt, dann kann ich für diesen Fall der Nichterlangung einen Ersatzerben berufen. Also das ist zulässig, ist an sich auch relativ klar, dass das zulässig ist, dass ich das gestalten kann. Im Testament muss man ganz ehrlich sagen, dafür bräuchte ich eigentlich den Paragraph 604 Absatz 1, den ich gerade vorgelesen habe, nicht, aber der betont halt, dass es diese Möglichkeit eines Ersatzerben gibt. Absatz 2, Ersatzerben gehen Anwachsungsberechtigten jedenfalls vor.
Gottes Willen.
Da wird es schon schwierig. Da schauen wir uns gleich näher an. Was natürlich...
Aber bleib doch mal beim Absatz 1.
Ja, natürlich.
Was mir jetzt ein bisschen wehtut oder leidtut, jetzt gerade mir, ich stoß gerade auf, kann man den Niki kurz rufen?
Was brauchst du?
Bräuchte ein altes Gesetz.
Ja, das ist...
Hast du ein altes Gesetz?
Nein, irgendwie? Oder vielleicht den Welser-Kommentar. Den Welser-Kommentar, da steht da...
Den alten Welser-Kommentar.
Ja.
Weil der 604, was mir jetzt gerade auffällt, ist... aus meiner Sicht mit Blick auf den Wortlaut tatsächlich besser geworden. Denn der alte Wortlaut, der prägte in seiner Formulierung, lieber Niki, es gibt den alten Kommentar, der auf meinem Tisch aufgeschlagen liegt, wenn du uns den bringst, das ist ein alter, dicker Kommentar. Ich glaube, das alte Recht war doch so, dass es gelautet hat, nicht erben kann oder
will. Ich glaube auch.
Ja, und das würde ich gerne sehen. Warum? Weil die klassischen, wie wir beide wissen, Testamentsmuster
das lauten, wiederholen.
Wenn er nicht erben kann oder nicht erben will.
Dankeschön.
Danke. Schau mal, lies einmal den alten Text vor 2015 vor. Entschuldige, dass man das dir nicht gleich aufgeschlagen hat.
So.
Also komm, das ist also Welser in Rummel, mein akademischer Lehrer im Rummel-Kommentar.
Moment, aber das steht doch irgendwo.
Ich glaube.
Nein, aber im Alten.
Wo jeder ist der Ersatz?
Wo kommt das mit? Jeder Erblasser kann für den Fall, dass der eingesetzte Erbe die Erbschaft nicht erlangt, einen und wenn auch dieser nicht erlangt, einen zweiten und so weiter. Das ist eigentlich ziemlich gleich.
Es war gleich.
Aber das Können und Wollen, das kommt doch im alten Recht irgendwo vor.
Finde ich gut, wenn wir es jetzt nicht finden. Das würde nämlich dann bedeuten, wenn wir es jetzt nicht finden und Sie werden uns dann durch Ihre Zuschriften belehren, dass sich eine Musterformulierung möglicherweise, ja, also ich weiß jetzt nicht, jetzt müssten wir dann noch
ein bisschen schauen. Ich habe das auch schon in Erinnerung gehabt.
Ja. Dass eine Musterformulierung, die da lautet, wenn er nicht erben kann oder will, sich verselbstständigt hatte, als Standardformulierung, obwohl sie gar nicht im Gesetz
ist? Das muss man nämlich sagen, das ist ja wirklich die Standardformulierung in den Testamenten.
Schaust du noch? Wenn mein Erbe nicht erben kann oder erben will.
Dann bestimme ich als Ersatzerben wie folgt. Mhm. Aber gut.
Achso, ich kann es dir sagen.
Und zwar sagst du es nicht
vor. Entschuldige, ich gebe das. Ja, bitte. Paragraph 605 alt.
Ja.
Hat der Erblasser aus den bestimmten Fällen, dass der ernannte Erbe nicht Erbe sein kann oder dass er nicht Erbe sein will, nur einen ausgedrückt, so ist der andere Fall ausgeschlossen.
So ist es. Ja.
Diese Zweifelsregel, die gibt es nicht mehr.
Genau,
aber die hat man immer abgeschrieben, die alten Muster.
Moment.
Bitte, Andreas, schau es dir an.
Ja, und daraus ergibt sich, dass dieses erlangende 604 insgesamt also bedeutet, dass er nicht kann oder will. Und so findet man es häufig in Mustern. Und das führt uns natürlich zur Frage, wenn ein Testament sich sozusagen an den alten Verba Legalia oder auch an den neuen Verba Legalia orientiert und es nur heißt, wenn mein Erbe, den ich hier in Punkt 1. berufen habe, nicht erben kann oder will, oder wenn ich von mir es formuliere, wenn er die Erbschaft nicht erlangt im Sinne des 604 ABGB, dann berufe ich ersatzweise meinen Ersatzerben B, dann haben wir absolut nicht geklärt, unter welchen genauen Voraussetzungen dieser mögliche Ersatzerbfall eintritt. Und das Einzige, was wir machen können, ist, in das Gesetz zu blicken, beziehungsweise in die Kommentare zu blicken und in die Rechtsprechung zu blicken, wie dieser 604 und der alte 605 auch auszulegen sind. Und dann kommen wir zu der herrschenden Meinung, dass im Zweifel, und ich darf gleich so weit gehen, Christian, ich hoffe, das ist in Ordnung, im Zweifel die Berufung eines Ersatzerben bedeutet, dass der Ersatzerbfall nur dann eintritt, wenn der primär eingesetzte Erbe entweder vor dem Erblasser bereits verstorben ist oder zugleich mit ihm verstirbt, könnte auch sein, oder zwar nach ihm verstirbt, aber vor Abgabe einer Erbantrittserklärung. Also machen wir ein ganz konkretes Beispiel. Jetzt musst du wieder Fadi sagen. Jetzt nehmen wir an, wir haben ein Testament, in dem ist A zum Alleinerben eingesetzt und ganz lapidar ist B zum Ersatzerben eingesetzt. Unser Testator verstirbt, der A ist bereits vorverstorben, der ist vor dem Erblasser verstorben. Dann ist B der Ersatzerbe. Jetzt nehmen wir an, der A lebt aber noch bei Tod des Erblassers, kommt aber nicht mehr dazu, eine Erbantrittserklärung abzugeben, sondern verstirbt 5 Wochen, 6 Wochen, wie auch immer, nach dem Erblasser und vor Abgabe einer Erbantrittserklärung. Dann ist auch der Ersatzerbfall eingetreten und der Ersatzerbe kommt zum Zug. Er ist nun der berufene Erbe. Das ist die herrschende Meinung zur Frage, unter welchen Voraussetzungen im Zweifel, mit Betonung auf im Zweifel, der Ersatzerbfall eintritt.
Da steht es ja auch im Gesetz, 537 Absatz 2.
Ja, so steht es auch im Gesetz, ja.
Als Zweifelsregel. Alles sehr abstrakt, lieber Andreas. Ich setze meinen, wen auch immer, ich setze dich zu meinen Erben ein. Und ich schreibe hin, wenn du nicht erben kannst oder nicht erben willst, dann erbt der Herr Koller. Du überlebst, das heißt, du könntest, das Erbe ist dir angefallen, aber der Gerichtskommissär wartet mit der Einladung, du kannst noch keine Erbantrittserklärung abgeben, vielleicht überlegst du auch noch, würdest du eine abgeben und stirbst danach, dann würde im Zweifel nach deiner Zweifelsregel das Erbe an deine Erben gehen. Das Recht, das dir schon entstanden ist, vererbst du weiter. Stirbst du nach dieser Zweifelsregel vor Abgabe einer Erbantrittserklärung, dann kommt der Ersatzerbe zum Zug, also der Herr Koller. Das ist so eine klassische Prüfungsfrage auch im Rahmen der Universität. Es sind diese Zweifelsregeln, die wir jetzt beschrieben haben, im Gesetz als Zweifelsregeln angeordnet, nämlich 537 Absatz 2.
Das war früher übrigens nicht geregelt, das ist erst durch das Erbrechtsänderungsgesetz diese Konkurrenz jetzt als Zweifelsregel geregelt im 537.
Sie ist meines Erachtens auch lausig geregelt, wenn du den 537.2 anschaust, weil der 537.2 sagt, dass der Erbe, jetzt rede ich von den Erben des primär Eingesetzten, die Nachkommen von dir, also nicht die Nachkommen, deine Testamentserben, wenn es der Testament macht, das kann ja auch das Tierschutzheim sein, dass die jedenfalls, so steht es im Gesetz, zum Zug kommen, wenn du schon eine Erbantrittserklärung abgegeben hast. Und auch dieses Wort ist missverständlich und trifft nicht zu, denn, und jetzt kommt eine ganz wesentliche Message, alles nur Zweifelsregeln. Der wahre Wille geht vor. erste Folge, der wahre Wille. Das bedeutet aber, und das, glaube ich, sollte auch der Fokus unserer Folge sein, der wahre Wille entscheidet. Und wir haben es immer mit einem konkreten, wahren Willen zu tun, der entweder in diesem Testament ganz eindeutig ausgedrückt ist oder in diesem Testament zweifelhaft ausgedrückt ist, Klammer auf, dann kann man drüber streiten. Worauf will ich hinaus? Diese ganzen Zweifelsregeln sollten bei einer präzisen Testamentsberatung natürlich nicht eingreifen. Sie sollten den Testamentsberater daran erinnert haben damals, was er klarstellen muss, nämlich dass die Lie eintreten. Und daher glaube ich, müssen wir uns alle bei der Nase nehmen, wenn wir es nicht tun, und uns vor Augen halten und prüfen, ist unsere Anordnung, wonach der Herr Koller erbt, wenn du nicht kannst oder willst, ist die für einen Dritten, der das dann entscheiden muss, vollkommen klar? Ist die klar oder nicht? Und wenn du dir das Gesetz hernimmst, nämlich dieser 500, was ist das, 604 beginnt es ja nicht, nicht an die Erbschaft gelangt, dann ist das ja ein Begriff, der irgendwie total auslegungs... Was meinen die?
Und jetzt stellen wir es einmal durch.
Also, was ist sicher? Welcher Fall ist eigentlich sicher? Klar ist, wenn du vor, du bist ja mein Erbe, wenn du vor mir stirbst. Warum ist das klar, dass das davon erfasst sein muss?
Weil das Erbrecht ihm gar nicht angefallen sein kann.
Für uns selbstverständlich, für unsere Zuhörer hoffentlich jetzt auch schon, das ist der 536 Absatz 2, die Erlebensbedingung. Ich glaube, der Josef Unger oder der Ehrenzweig, irgendjemand hat so einen schönen Satz gesagt zum 536 2. Das Erbrecht setzt natürlich voraus, dass der Erbe da ist.
Da ist es schön.
Ja, er muss da sein. Das ist ein Zitat, habe ich jetzt irgendwo mal verwurschtet in irgendeinem Aufsatz. Wurscht, er muss da sein. Ja, aber ein zwingender Grundsatz, das Testament, die Erbseinsetzung ist nur wirksam, wenn der da ist im Zeitpunkt des Todes, wenn er den Toten, den Verstorbenen, den Erblasser überlebt hat. Jetzt kommen wir wieder zu unserer Ersatzerbenanordnung, die also lauten sollte, für den Fall, dass der Andreas Tschuguel vor mir oder gleichzeitig mit mir verstirbt, berufe ich zum Erben ersatzweise den Koller. Richtig? Und jetzt müsste man eigentlich durchspielen, welche Möglichkeiten gibt es noch, dass der die Verlassenschaft nicht erlangt. Richtig? Zum Beispiel, entschuldige, wenn ich das jetzt das nicht prüfen, aber ich sage jetzt noch einen Fall. Der Andreas Tschuguel, mein primär eingesetzter Erbe, entschlägt sich der Erbschaft. Er gibt gegenüber dem Gerichtskommissär eine negative Erbantrittserklärung ab. Er sagt, interessiert mich nicht, ich entschlage mich.
Bist du ja, ich bin da. Ja.
Bist du da?
Ja.
Also ich glaube auch in diesem Fall...
Da hätte ja auch ganz klar der Ersatzerbfall greifen sollen.
Ne? Ja, aber pass auf.
Müssen wir regeln.
Ja, ich bin jetzt irgendwie...
Was muss man durchgehen?
Ja, wir müssen durchgehen, du musst auf die Uhr schauen. Das wird, glaube ich, eine mühsame Folge, fällt mir gerade
ein.
Denn mir fällt als nächstes ein, der Andreas Tschuguel entschlägt sich nicht, sondern, das ist nämlich jetzt spannend, was mir jetzt
gerade einfällt. Oh, nein, noch nicht am Kommen.
Ja, wieso? Das ist nicht jetzt auf der Andreas Tschuguel sagt, ich möchte was noch überlegen.
Ja.
Und der Gerichtskommissär sagt, hören Sie, wir müssen weiter tun. Da gibt es im Verfahrensrecht, im Außerstreitgesetz, ich glaube 157 Außerstreitgesetz, der Gerichtskommissär, der Notar, setzt dem Andreas jetzt eine Frist und sagt, Herr Tschuguel, ich fordere Sie formell auf, sich innerhalb von, was machen wir da, 6 Wochen?
4 Wochen.
4 Wochen zu erklären, ob sie das Erbrecht annehmen oder nicht. Wenn sie weiterhin das Maul halten, kann ich sie auch nicht zum Reden zwingen, aber dann werden sie dem Verfahren nicht beigezogen. Was machen wir dann?
Ja, ja, könnte
man. Also ich meine, dann wird der Gerichtskommissar natürlich sagen, jetzt kommt der Herr Koller dran, nämlich die spannende Frage, wer, die werden wir jetzt vielleicht nicht lösen.
Ja,
was ist, wenn dann wieder der Andreas Tschugel daherkommt?
Ja, ich meine, der 157 ist nur eine verfahrensrechtliche Bestimmung.
Okay.
Also, aber es könnte trotzdem sein, auch wenn durch diesen Fristablauf, den der ich in dem Fall nicht nütze, scheide ich zunächst einmal als Partei aus dem Verlassenschaftsverfahren aus. Keine materiell rechtliche Wirkung. Nur es könnte schon sein, dass theoretisch das der Erblasser gemeint hat im Testament, dass auch für diesen Fall schon der Ersatzerbfall greift. Das ist eher eine Frage der Auslegung des Testaments.
Ja, aber das ist genau richtig.
Und insofern könnte es indirekt
immer auch eine Auslegung des Testaments und insofern könnte es theoretisch, wenn wir ein bitzeliges Testament machen, wo wir auch die Zeit kriegen vom Mandanten, machen Sie das perfekte Testament, lassen Sie sich Zeit, es darf hunderte Seiten haben, dann wäre auch der Fall zu behandeln. Übrigens, an der Stelle fällt mir ein, die Ersatzerbschaft ist ganz fantastisch kommentiert in der 3. Auflage des Klangkommentars vom pensionierten Senatspräsidenten Hans-Jörg Seiler aus Linz. Kann mich erinnern, das ist eine tolle Kommentierung, aber die irgendwie, wie soll ich sagen, Entschuldigung, dass ich jetzt so stottere, also sie ist, das weiß ich nicht, das hat mich so begeistert, weil die ganz zurückgeht, auch in die historischen Wurzeln. Aber ein bisschen ein Problem davon war, dass die knapp vorm Erbrecht 15 offenbar dann fertig war und dann wurde das neue Recht noch ein bisschen dazugeschrieben, so kommt es einem vor. Aber unglaublich lesenswert. Und ich glaube, mich zu erinnern, dass der auch genau diese Konstellation beschreibt und sich dann überlegt.
Die wir jetzt besprochen haben.
Dass der dann sagt, die Auslegung.
Aus dem Streitgesetz kommentiert.
Ja, genau. Große Empfehlung. Ja. Also der Fall. Gut. Sehr exotisch. Nächster Fall. Erbunwürdigkeit.
Ja.
Also ich glaube, bei der Erbunwürdigkeit
wird man wohl in aller Regel den Ersatzerbfall dran knüpfen. Ne?
Nachträgliche Erbunwürdigkeit gibt es theoretisch
ich glaub, auch. Ich glaube, Christian, entschuldige.
Müssen wir aufhören, das ist jetzt zu mühsam.
Nein, gar nicht, gar nicht, im Gegenteil. Ganz wichtig, dass wir das alles besprechen. Nur ich glaube, wir sollten uns kurz, weil es ist, glaube ich, extrem schwierig für manche, die vielleicht nicht so drinnen sind im Erbrecht, zu verstehen, worum es eigentlich geht im Ergebnis. Nämlich wir haben, man muss sich das vorstellen, es gibt den einen primär eingesetzten Erben. Nehmen wir an, das ist der Lieblingsneffe.
Der Andreas Tschugel, du bist es halt. Wirst du es nicht sein?
Nein, ich will es nicht sein.
Gut.
Der Lieblingsneffe. Der ist der primär eingesetzte Erbe. Und jetzt sagt der Testator, wenn der nicht erben kann oder will, lass mich so unbestimmt sein, dann soll der andere sein, mein guter Freund.
Ja.
Und jetzt nehmen wir an, dieser Lieblingsneffe verstirbt kurz nach dem Erblasser.
Du bist jetzt bei diesem, okay. Naja, dann kommen wir zum Wesentlichen, du schon beschrieben
hast. Oder er wird erbunwürdig oder er beteiligt sich nicht. Das sind verschiedenste Fälle. Dann ist immer die Frage, und das will ich nur beschreiben, um welche Frage es geht. Ja. Es geht um ein Konkurrenzverhältnis, das jetzt plötzlich entsteht. Weil das sollten wir mal hervorkehren. Es geht um die Konkurrenzfrage, ist das Erbrecht, weil der jetzt verstorben ist, der Lieblingsneffe, oder weil er erbunwürdig ist, oder weil er sich nicht rührt gegenüber dem Gerichtskommissär, oder weil er sich entschlägt und so weiter und so fort. Ist das trotzdem noch bei ihm oder für den Fall seines Todes bei seinen Erben, bei den Erbeserben oder beim Ersatzerben? Und da spielt sich dieses Konkurrenzverhältnis ab. Und je unklarer wir regeln, unter welchen Voraussetzungen der Ersatzerbfall eintritt, desto eher haben wir einen Streit zwischen diesen beiden, zwischen dem Lieblingsneffen und dem guten Freund oder vor allem auch zwischen den Erbeserben, den Erben des Lieblingsneffen und dem guten Freund.
Du hast vollkommen recht, ich will jetzt nicht abstrakt sein, die Fälle sind aber insofern verschieden, als es Varianten gibt, die wir jetzt besprochen haben, der Vortod, wo es dieses Konkurrenzverhältnis an sich nicht gibt, weil es ja keine Erben des Erbes gibt, weil es gar nicht anfällt, so nennen wir es.
Genau.
Aber immer dann, wenn der primär eingesetzte Erbe, jetzt mache ich wieder eine andere Figur, die Tochter, ich setze meine Tochter zu meiner Alleinerbin ein, die überlebt mich. Mhm. Das heißt, dieses testamentarische Erbe ist ihr in der Sprache des Gesetzes an sich angefallen.
Ja, das muss man sich vorstellen, sie hat jetzt das Erbrecht.
Sie hat jetzt das Erbrecht. Und im Testament steht drinnen, ich setze meine Tochter zum Erben ein, wenn sie nicht erben kann oder will, dann meinen Bruder. Vielleicht, das ist nur Spekulation, möchte ich unter keinen Umständen, dass mein Schwiegersohn, der Mann meiner Tochter, an dieses Erbe gelangt. So, und ich vielleicht, alles nur Spekulationen, habe ich nur daran gedacht, dass sie vor mir stirbt, wenn sie nicht erben kann oder will, dann kriegt es der Bruder.
Ja.
So, und jetzt dieser Fall, sie überlebt mich. Und da gibt es jetzt folgende Varianten. Sie gibt im Verlassenschaftsverfahren eine Erbantrittserklärung ab. Sie sagt, ich will's. Das Verlassenschaftsverfahren wird beendet. Ihr wird die Verlassenschaft eingeantwortet. Zwei Tage später danach stirbt sie. Leider, tut uns leid, dieses Vermögen geht nun an ihre Testamentserben. Und wenn es der Ehemann ist,
oder die Gesetzlichen,
an wen auch immer.
Genau.
Wenn sie als Testator das nicht wollen, das sollte man jetzt auch sagen, dann können sie es verhindern durch eine andere Figur, die wir heute an sich nicht besprechen, aber erwähnen werden, nämlich eine Nacherbschaft. Ich setze meine Tochter ein, nach ihrem Tod kriegt das Erbe jemand anderer, vereinfacht gesagt. So, also aber jetzt mit Blick auf diesen ersatzlosen Ersatzspieler, den Bruder, ist klar, sorry, lieber Testator, dann hättest du müssen einen Nacherben einsetzen.
Ja, genau.
Wenn die alles erlebt und der wird der Verlassenschaft eingeantwortet, dann geht es ihren Erbgang. Und jetzt können wir zeitlich vorgehen. Sie stirbt während dem Verlassenschaftsverfahren, nachdem sie das Erbe angenommen hat. Darüber haben wir eigentlich schon eben gesprochen. Zweifelsregel, ja, der Bruder kriegt nichts. Das Vermögen ist aus der Familie heraus, wenn sie zum Beispiel ihren Mann eingesetzt hat. Und jetzt diese klassische Variante, die man eben auf der Uni lehrt oder die allen irgendwie Sorgen bereitet. Sie stirbt während des Verlassenschaftsverfahrens, sie überlebt und konnte und hat aus welchen Gründen noch immer noch keine Erbantrittserklärung abgegeben.
Dann kommt es zum Ersatzerbfall. Und die Erbeserben gehen leer aus.
Und darüber, ja, nach der Zweifelsregel.
Nach der Zweifelsregel, ja.
Und wir wollen nicht, dass die eintritt, sage ich dir, nicht wahr?
Ich sagte nur, in den meisten Fällen.
Die Zweifelsregel. Warum wollen wir? Wir wollen, dass es klar geregelt ist.
Aber in den meisten Fällen von den Testamenten, die ich kenne, ist es entweder so unbestimmt, dass meistens dann doch die Zweifelsregel zur Anwendung kommen wird. Warum? Weil es typischerweise nicht möglich ist, einen anderen Willen überhaupt zu erkunden des Erblassers. Außerdem schwierig.
Wieso sagst du das?
Was ist deine Erfahrung dazu?
Ich kann ja nur anekdotische Erfahrungen eines Prozessanwalts berichten.
Bitte.
Wenn ich mandatiert werde von den Erbeserben, ja, also von den Erben der nachverstorbenen Tochter, denen der Gerichtskommissär gesagt hat, nach den Zweifelsregeln des Gesetzes tritt nun die Ersatzerbschaft ein. Es erbt der Bruder des Verstorbenen in unserem Beispiel, tut mir leid. Paragraph, was haben wir jetzt gesagt? 537 Absatz 2 in Verbindung mit 604 folgende. Dann würde ich denen sagen, das ist eine Zweifelsregel.
Ja.
Wir bekämpfen das. Wo bitte soll denn... Warum soll es darauf ankommen, ob die Erbschaft antritt?
Ja, ich will nur sagen, das mache ich natürlich. Du hast natürlich recht. Das natürlich, nur es ist trotzdem schwierig, da überhaupt einen Erblasserwillen herauszukitzeln und feststellen zu lassen.
Weil aber das ist unsere Folge 1, der wahre Wille. Das sagt nachher
der
Bezirksrichter in erster Instanz.
Ja, der sagt, aber es ist natürlich
schwierig. Im Rahmen der Beweiswürdigung.
Aber es gibt viele Testamente, in denen diese Zweifelsregel auch ausdrücklich so angeordnet
Das interessiert mich, weil du bist der Testamentsprofi.
Ganz
viel mehr Testamente.
Wo es heißt, Wenn mein primär eingesetzter Erbe nach mir nicht erben kann oder will, insbesondere vor mir, zugleich mit mir oder nach mir aber vor Abgabe einer Erbantrittserklärung verstorben sein sollte, dann erbt der Ersatzerbe B. Da ist dann vollkommen nachgezeichnet,
ja, dann ist ja genau das, was wir vorschlagen.
Da muss man zunächst einmal sagen, ist in Ordnung, wenn es so gewollt ist, weil es ist zumindest präzise. Ich brauche die Zweifelsregel nicht, das Testament sagt es uns ganz klar. Aber jetzt sollten wir für einen Moment überlegen, ob das wirklich, es kommt immer darauf an, für alle Fälle eine gute Regelung ist und analysieren wir die einmal. Es kommt nämlich darauf an, ob die Erbeserben, also die Erben des primär eingesetzten Erben zum Zug kommen oder ob der Ersatzerbe zum Zug kommt, entscheidet nur die Frage, ob der primär eingesetzte Erbe vor seinem Tod noch eine Erbantrittserklärung abgegeben hat oder nicht. Und damit entscheiden sozusagen Zufälligkeiten darüber, ob das Erbrecht in seine Sphäre zu seinen Erbeserben gehen wird oder doch zum Ersatzerben. Und das muss man einfach betonen, das sind Zufälligkeiten. Wir wissen nicht, wie das Verlassenschaftsverfahren läuft, wann der geladen wird zur Abgabe einer Erbantrittserklärung. Vielleicht liegt er gerade im Krankenhaus, vielleicht gibt es Verzögerungen beim Gerichtskommissär, vielleicht gibt es Zuständigkeitsfragen etc. Und da muss man schon sagen, ich glaube, dass in vielen Fällen das eigentlich nicht eine sachliche Abgrenzung sein kann, die wirklich von einem vernünftigen Erblasserwillen getragen sein kann. Also ich glaube, das sollte man zumindest besprechen mit dem Testator, ob er das wirklich so will, oder ob er lieber statt der Zäsur Erbantrittserklärung auf die Zäsur Tod, Erbrechtsanfall abstellen möchte. Das ist für mich, für die Praxis, der entscheidende Punkt. Zäsur Todestag, Zäsur Erbantrittserklärung, worauf wollen wir abstellen in der Frage Eintritt des Ersatzerbfalls?
Schau, wir haben hier eine Veranstaltung, wo wir uns halt Zeit nehmen, wo sich jetzt Nostri Culpe und zur Entschuldigung an andere, an alle anderen, bleiben wir dabei, weil ich es auch so spannend finde. Und wenn Sie davon betroffen sind, wenn es um diese Erbschaft geht und die Frage ist, geht das jetzt an die Erben der Tochter, an ihre Erben, also wie gesagt, den Schwiegersohn, oder geht das ganze Vermögen an den im Testament genannten Bruder des Verstorbenen als Ersatzerben, dann ist die Frage, die du da jetzt aufwirfst und die wir uns jetzt anschauen, natürlich ganz zentral. Und diese, was du jetzt beschrieben hast, ist ja zunächst einmal gut, die Zweifelsregel tritt nicht ein, weil es gibt eine ausdrückliche Regelung im Gesetz. Also gut ist das insofern, als Rechtssicherheit besteht, zunächst einmal, nicht wahr? Und diese Klausel im Testament, die du beschreibst, ist nichts anderes, als dass die Zweifelsregel umgesetzt wird, die im Gesetz steht, also ausdrücklich bestätigt wird. Und und die Frage, die du aufwirfst, ob diese Zweifelsregel überhaupt dem typischen, sinnvollen Willen eines Testators entspricht, die finde ich berechtigt. Ja, ich finde das berechtigt. Natürlich kommt es immer drauf an. Aber man müsste dem ja sagen, jetzt sitzt er vor mir und ich sage ihm nicht, also wir erklären ihm, wie so ein Verlassenschaftsverfahren läuft. Und wir sagen ihm, ja, und wir sollten ihm das so langsam erklären, was passiert, wenn ihre Frau, wenn die Tochter das erlebt, so wie ich beschrieben habe, die Erbschaft antritt und danach eingeantwortet wird. Ist das für sie ein Problem, wenn dann ihr Vermögen an ihre Erben gehen wird irgendwann? Oder gleich, wenn es gleich danach stirbt. Und wenn der sagt, ja, das ist okay, weil sie haben mir ja vorher erklärt, ich hätte auch die Option eines Nacherben. Das will ich nicht. Ja. Ja. Und wenn man davon ausgeht, dass er das nicht will, dann glaube ich schon, So instinktiv, natürlich kann man sagen, nein, ich glaube es nicht, was ist der typische Erblasserverlust, dass es eigentlich logisch ist zu sagen, okay, wenn sie es überlebt, wenn sie nur den Todesfall erlebt, dann ist es ihr zugefallen, dann ist es ihnen also offenbar gleichgültig, ob es ihren, ob das Vermögen dann woanders hinfließt und das heißt, jetzt würde ich dich aufgreifend die alternative, klare Formulierung im Testament wählen, die dann ausdrückt, dass das Vererben des Erbrechts bereits eintritt nach dem Erleben und dass die Ersatzerbschaft dann nicht eingreift, wenn sie nur lebt.
Ja.
Und was wäre der Nebeneffekt, und bleiben wir vielleicht auch dabei kurz, es stellt sich dann nicht die Problematik oder die doch uns Kopfzerbrechen bereitende Situation dar, die du beschreibst, nämlich, dass es vom Verhalten anderer Personen abhängt, von der Schnelligkeit des Gerichtskommissärs, er ist ganz flink
absolut
und dahinter, oder es dauert ein bisschen länger, mehr Arbeitsanfall, ob die Gelegenheit hat, eine Erbantrittserklärung abzugeben oder nicht.
Und man muss daher sagen, auch die gesetzlich geregelte, als Zweifelsregel geregelte Ersatzerbschaft, die also nicht erlischt mit dem Erbrechtsanfall, sondern erst mit der Erbantrittserklärung.
Also die Zweifelsregel.
Die Zweifelsregel,
die Zweifelsregel.
Ist eigentlich, weil du es auch vorhin völlig richtig von der Nacherbschaft kommend beschrieben hast, eine kleine Nacherbschaft. Eigentlich ist sie eine kleine Nacherbschaft. Und sie ist auch eigentlich, muss man sagen, diese Ersatzerbschaft, und das ist ja irgendwie eigenartig zu meinen, dass die Ersatzerbschaft, die auf die Erbantrittserklärung abstellt, etwas ist, das wirklich vom Willen des Erblassers getragen sein kann, finde ich deswegen so seltsam, weil ja auch die Sache mit der Erbantrittserklärung ein Spezifikum unserer Verfahrensordnung ist.
Ja, absolut.
Ja?
Das ist ja nur in Österreich.
Ja, ist in Österreich.
Also, die auch keiner kennt. Ein normaler Erblasser hat doch keine Ahnung.
Richtig. Das heißt, der natürliche Wille des Erblassers kann ja eigentlich so gar nicht gestaltet sein und beruht wahrscheinlich, wenn er es dann sagt, okay, dann machen wir das so, eher auf dem Missverständnis, dass er nicht weiß, was der Erbrechtsanfall bedeutet.
Ja,
okay? Ja, genau. Und aus meiner Sicht hat das Abstellen auf die Erbantrittserklärung nur in folgenden Fällen wirklich einen verständlichen Sinn. Nämlich dann, wenn es zwei Testatoren gibt. Stell dir vor, eine folgende Situation. Es gibt die Ehegatten, die sich wechselseitig zu Erben berufen.
Gott.
Machen beide ein Testament und sie setzen beide als Ersatzerben.
Wenn ich vor dir sterbe, kriegst es du.
Genau. Und beide als Ersatzerben setzen ihre beiden Kinder ein zu gleichen Teilen.
Mhm.
Und wenn die jetzt eine Ersatzerbschaft bestimmen, im Sinne der gesetzlichen Zweifelsregel, eine weitreichende, die auch dann noch eintritt, wenn der primär eingesetzte Erbe nachverstirbt, aber vor Abgabe einer Erbantrittserklärung verstirbt, dann hat das insofern einen Sinn, als dass ich einen verfahrensrechtlichen Vorteil habe, weil ich dann nicht so eine unangenehme Verzahnung der Verlassenschaftsverfahren habe. Da hat das einen Sinn. Immer dann aber, wenn die Erbeserben in Person unterschiedlich sind von den Ersatzerben, dann ist es eigentlich eigenartig, auf die Erbantrittserklärung und nicht auf den Erbrechtsanfall abzustellen. Ist das verständlich?
Ja, aber das sind ja nur, wie soll ich sagen, das ist jetzt ein Hinweis darauf, dass das Verfahren einfacher wird, wenn die Konstellation so ist und wenn die Erbeserben sich decken und wenn der eine nicht das Testament ändert. Aber es ist ja...
Ja, aber das ist häufig gewollt. Da kann es einen Sinn haben.
Vielleicht, ja. Okay.
Aber sonst sind wir, glaube ich, einer Meinung, diese kleine Nacherbschaft.
Aber das macht ja nicht für Unterschied. Entschuldige, wenn ich noch bei einem Beispiel bleibe. Wenn du sagst... Erbeserben mit Anfall.
Oh ja, weil stell dir vor,
die andere hat dieselben.
Oh ja, das ist schon für das Verfahren günstiger.
Denn fürs Verfahren günstiger. Das ist einfacher fürs Verfahren.
Einfacher. Ja, viel einfacher.
Ja, okay.
Viel einfacher.
Na, also das finde ich irgendwie jetzt auch in der Überlegung und auch jetzt mit dem Rückblick auf das alte Gesetz nämlich schon auch irgendwie faszinierend aus einer Vogelperspektive. Du hattest ein altes Gesetz, das aus heutiger Sicht eines gestandenen Zivilrechtlers irgendwie komisch war, nämlich wenn nur der eine oder der andere Fall ausgedrückt ist, nämlich nicht erben kann oder nicht will. Wann soll es denn das geben? Siehe Gesetzgeber Erbrecht 15, der das abschafft. Ich behaupte jetzt mit dem subkutanen Wissen, es steht ja eh in jedem Testament, wenn er nicht erben kann oder will. Dabei war das vielleicht damals ganz anders auch zu sehen oder wahrzunehmen, was nicht passiert ist, nämlich diese Ersatzerbschaft für den Fall, dass der nachher, dass er überlebt und vor Abgabe einer Erbantrittserklärung stirbt, diese Anomalie. Denn das nicht erben will, brächtest du ja auch hin mit den Worten, wenn er sich der Erbschaft entschlägt. Die Entschlagung wirkt ja auf den Todesfall zurück und dann hast du auch diesen Ersatzerben, gleichsam, wenn er nicht erben kann. Also das ist irgendwie...
Aber es kommt halt daher, dass man gesagt hat, erst wenn er die Erbantrittserklärung abgibt, weiß man, dass er will und nicht will.
Aber es ist irgendwie nicht gedacht vom typischen Erblasserwillen, kommt mir vor. Also diese ganzen Regeln sind mehr so gedacht aus Konstruktionen, aus vermeintlich logischen, begrifflichen. Das eine ist Erbeserbe, früher hat man gesagt Transmission. Also die Studenten unter Ihnen wissen, die Transmission im engeren Sinn und die Transmission im weiteren Sinn. Geht die Ersatzerbschaft vor oder nicht, je nachdem, ob es eine Transmission im engeren Sinn, Transmission im weiteren Sinn. Und als Student hätte man eigentlich damals dem lieben Rudolf Welser fragen müssen, das sind ja alles nur Begriffe, ich verstehe es nicht. Es ist ja nur eine Frage der Auslegung des Testaments, was wollte der Erblasser? Und wenn man ihn ordentlich, so wie wir jetzt versuchen, berät und ihm alle Varianten vor Augen führt, ich glaube, so können wir jetzt diesen Fall abschließen, dann fragen wir uns doch, ob nicht die Zweifelsregel in aller Regel nicht jene ist, die im Testament stehen sollte.
Bin ich bei dir.
Ja, muss ich meine Testamente muss ich auch ändern. Ja.
Haben wir noch Zeit?
Ich weiß es nicht. Wie spät ist es?
Schauen wir mal. Wir haben
keine Zeit mehr.
Ich hätte noch einen so schönen Fall gehabt.
Na, den höre ich mir nicht an, weil wir werden sicher noch
den folgen. Ich erzähle ihn dir nach.
Erzähl es mir nachher. Das ist aber gut. Wir haben von der Ersatzerbschaft, von der wir geglaubt haben, oder ich habe geglaubt, das machen wir jetzt razzifazi.
Wir haben gerade erst begonnen.
Ich hoffe, Sie bleiben uns gewogen. Bitte bleiben Sie uns gewogen. Kontakt@mounterbrecht.com. Vielen herzlichen Dank.
Danke dir.
Danke.
Schön war's. Danke.